Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Alexander Huhn vors Mikrofon geholt. Er ist für den Longlife Campus in Garmisch-Partenkirchen zuständig, kommt aus dem Caritasverband München-Freising und ja, Herr Huhn, schön, dass Sie heute hier vor dem Mikrofon sitzen.
Ja, freue mich. Herzlich willkommen.
Ja, da unten in Bayern entsteht ja wirklich ein riesengroßes Projekt mit tatsächlich Leuchtturmcharakter, kann man sagen. Also ich kannte das vorher noch nicht so und in der Recherche war ich umso erstaunter, dass ich noch nicht selber so viel davon gehört hatte, ehrlich gesagt. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal miteinander sprechen können. Bevor wir allerdings auf den Campus und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen kommen, einmal vielleicht kurz zu Ihnen. Wer sind denn Sie?
Ja, Alexander Huhn ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer für die Caritas-Dienste und Einrichtungen in den Garmisch-Partenkirchen und eben jetzt auch beauftragt mit der Campusentwicklung. Der Caritas-Verband München ist im Einzelhandel, würde man sagen, Vollsortimenter. Das heißt, wir bieten in München und Oberbayern, betreiben wir 27 Altenheime, 16 ambulante Pflegedienste, 70 Tagesstätten, sind in vielfältigen Beratungsdiensten unterwegs, von der Suchtberatung, psychischen Beratung, Familienberatung, Asylberatung, also knapp 10.500 Mitarbeitende in München und Oberbayern an 364 Standorten. Also wir versuchen einfach, die Sozialräume zu gestalten und für die Menschen passgenaue Dienstleistungen anzubieten.
Ja, also ein ganz schöner Tanker auf jeden Fall, über 10.000 Mitarbeitende, viel Verantwortung liegt da drin. Womit man die Caritas oder generell die Pflegebranche in der Vergangenheit nicht unbedingt mit in Verbindung gebracht hat, ist ja Hightech. Ne? Und dieser Campus, also gar nicht despektierlich gemeint, ne? Also es geht ja im Podcast halt viel um Technologiethemen und wenn ich Außenstehenden dann erzähle, dass auch in der Pflege sehr, sehr viel auch technisch interessante Entwicklung stattfindet, sind die immer so, oha, oh ja, okay, naja, wenn du meinst. Und von daher fand ich es umso spannender, was da bei euch auf dem Campus passiert. Vielleicht reden wir mal, oder vielleicht stellen Sie mal ganz kurz den Campus vor. Was entsteht denn gerade in Garmisch-Partenkirchen?
Ja, der Campus Garmisch-Partenkirchen, das ist ein Zusammenspiel aus dem Markt Garmisch-Partenkirchen und der Projektentwicklung Longlife, der Technischen Universität München und dem Caritas-Verband. Und wir sind deswegen zusammengekommen, weil Longlife, das ist ein Kunstname, kommt von der Familie Leifheit. Die haben nämlich mal in Garmisch-Partenkirchen gewohnt und haben dann den Markt Garmisch-Partenkirchen 750 Millionen hinterlassen und haben gesagt, liebe Marktgemeinde, macht bitte was für ältere Menschen. Also schaut, dass die gut versorgt und betreut sind. Macht was für Fort- und Weiterbildung und macht was für Forschung. Also überlegt auch, wie kann die Pflege sich weiterentwickeln. Und genau das haben wir aufgenommen und haben gesagt, ja gut, dann muss der Campus auf jeden Fall was zum Thema Leben und Wohnen beinhalten. So wird jetzt am Campus ein Pflegezentrum entstehen mit betreutem Wohnen, mit Pflegeplätzen, mit Tagespflege, Kurzzeitpflege, ambulanter Pflege. Also wirklich so das, was man halt heutzutage kennt in der Versorgung. Da werden am Ende des Tages ungefähr 200 Menschen leben und wohnen können im Alter. Es wird eine Schule entstehen, und zwar eine einjährige und dreijährige Pflegeschule, wo wir dann in etwa 200 Auszubildende in etwa beschulen wollen, auch dann vielleicht für zukünftige Themen. Also wir träumen vom Pflegetechniker, also der Kombination aus Technik und Pflege bietet sich an. Und der TU München, also unserer bayerischen Elite-Universität, wenn man so möchte, die dann mit neuen Lehrstühlen nach Garmisch-Partenkirchen kommen. Das heißt, auch hier wird nochmal ein wissenschaftlicher Lehrbetrieb mit knapp 500 Mitarbeitenden stattfinden, in unterschiedlichen Bereichen. Und der erste Lehrstuhl wird die Geriatronik sein, also im Prinzip die Kombi zwischen Pflege und Technik, die ist auch schon besetzt, dieser Lehrstuhl, und weitere werden folgen. Und was wirklich das Einmalige ist, und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass es ja eigentlich gar nicht so zusammenpasst, gell? Und das ist vielleicht auch das, was uns so interessant macht, dass Leute sagen, irgendwie passt es gar nicht zusammen, und wir finden es total spannend, weil wir merken, Technik spielt in der Pflege sehr wohl eine Rolle, kann eine Rolle spielen, entlastet vor allem. Und die Techniker, die Wissenschaftler sagen, das ist ja viel, viel geiler, sowas zu entwickeln, weil ich habe selber eine Oma und die irgendwie merke ich gerade, die braucht das und das. Und wenn die so einen Roboter daheim hätte oder ein technisches Assistenzsystem, das macht wirklich Sinn, viel sinnvoller, als wenn wir irgendwo einen grünen Tisch vor uns hin entwickeln. Und dann entsteht so ein cooles Wir-Gefühl, dass wir sozusagen an der gleichen Idee arbeiten, an einem Standort. Und das, was wir entwickeln, können wir auch gleich ausprobieren. Oder können auch sagen zu den Senioren, geh mal schnell mit, wir haben da eine Idee, kannst du das brauchen? Also wirklich so dieses Zusammenspiel, und das sagen viele andere außenrum, da beneiden sie uns und sagen, hey, das ist weltweit einmalig. Und in der Tat kennen wir nur technikgetriebene Standorte an der Stelle, wo Technik wirklich, aber nie diese Kombination, also vom Endkunden her gedacht, bis zur Entwicklung und gleichzeitig Schulung und Qualifizierung und Ausbildung, das an einem Standort, das ist im Moment noch weltweit einmalig. Und da hoffen wir, dass wir jetzt nächstes Jahr zum Bauen anfangen können, damit es schnell Realität wird.
Ja, gut, dass Sie es sagen. Wie ist denn jetzt generell die Timeline? Also ich habe mal auf der Website rumgeschaut, ich habe gesehen, okay, so die ersten Grundgedanken, das ist ja noch von 2020, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen eher, da ging es so langsam los. Wo stehen Sie heute in dem Projekt und wie sehen die nächsten Jahre aus? Was sind die Ziele? Also ich war ja doch erstaunt, das ist ja auch ein Riesenareal, das sind knapp 30.000 Quadratmeter in Garmisch-Partenkirchen, auf denen auch architektonisch sehr anspruchsvolle Neubauten entstehen werden. Also es gibt es auf der Website, also campus-gapa.de, auch Visualisierung erst, wie das aussehen soll. Also ist schon spannend, aber also wo stehen wir da gerade?
Absolut. Also Sie müssen erst einmal in einer touristisch hochentwickelten Region unterhalb der Zugspitze erstmal ein Grundstück finden mit 30.000 Quadratmeter. Da sind wir echt froh, dass es das überhaupt noch gab. Ja, vor allem auch in der Nähe vom Bahnhof, wo man auch sagt, das ist auch attraktiv für die Schüler, für die Studierenden und für die Mitarbeitenden. Das Grundstück ist gekauft. Das heißt, die Pläne, Raumfunktionsprogramm sind fertiggestellt. Die Gemeinde vergibt gerade die Baureife. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres dann auch die Baugenehmigung bekommen. Die Gespräche mit Projektentwicklern, Architekten und Bauträgern laufen schon. Und wir hoffen ganz stark, dass wir im Herbst nächsten Jahres mit dem Bauen anfangen können. Also wir denken so noch mit einem Jahr Vorlauf im Moment, brauchen wir schon noch, bis die Mannschaft steht, bei eben diesem großen Bauvorhaben, was zwischen 160 und 180 Millionen insgesamt kosten wird. Natürlich aber in unterschiedlichen Bauabschnitten. Also das heißt, Ende nächsten Jahres wird angefangen. Und fertig sein wird alles dann letztendlich 32, 33, gell?
Ja, also ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin und ich drücke alle Daumen, dass beim Baugeschehen alles glatt läuft. Ich meine, da kann ja auch noch ein bisschen was, man kennt's, dazwischen kommen, ne?
Absolut.
Ja, wie gesagt, ich finde einfach diesen Gedanken so einmalig und auch, dass da auch die Summen, die da jetzt investiert werden, auch, dass alle Beteiligten da so dran mitwirken, also dass da wirklich von Ausbildung über wirklich Wohnen und Leben für ältere Menschen bis hin eben dann zur TU München als Zweigstelle, dass das da alles angesiedelt wird in so einem Ausmaß. Und das Steckenpferd, das haben Sie ja auch schon gesagt, der TU München, der Forschung, ist ja in dem Fall dann auch die Geriatronik, also im Prinzip, wenn ich es jetzt mal so frei beschreiben dürfte, Robotik fürs Alter, Robotik für die Pflege, ist das richtig?
Absolut. Die Robotiker haben festgestellt, wenn wir Roboter entwickeln für den Weltraum, wenn wir Roboter entwickeln für die zum Beispiel Minenentschärfung zum Beispiel oder andere Tätigkeiten, also sage ich mal in Bereichen, wo es für Menschen schwierig ist, dann könnte man doch diese Methoden auch nutzen, mehr fürs Gesundheits- und Sozialwesen. Und dann ist man hergegangen, das hat so ein bisschen mit der technischen Entwicklung zu tun, dass die Roboterarme unwahrscheinlich sensibel geworden sind. Also wir kennen ja vielleicht noch in der Automobilforschung die Roboterarme, da die Pressenstraßen, die Roboterstraßen, wo dann großes Gitter davor war und wo man ja nicht hingehen konnte, weil sonst wäre es gefährlich geworden. Ja. Da sind die Roboterforscher richtig weit gekommen und vor 4, 5 Jahren konnte man hochsensible Roboterarme entwickeln, sogar solche, die mit einer Nadel auf die Oberfläche von einem Luftballon aufstreifen, ohne dass er platzt. Und da ging man zum ersten Mal drüber und sagt, Mensch, wo könnten denn diese Arme noch zum Einsatz kommen? Und da war natürlich das Klagen in der Altenhilfe groß. Ja, also wir brauchen assistierte Prozesse. Ja, die Mitarbeiter in den Krankenhäusern müssen viel laufen, haben keine Unterstützung bei den Hol- und Bringdiensten und so weiter. Und so sind die ersten Gedanken entstanden. Und wir fanden es auch so die ersten Kontakte vor 5 Jahren total spannend. Ja, weil man so neugierig aufeinander war. Ja, weil man gesagt hat, kann das denn was bringen und so weiter. Und je mehr man sich mit der Robotik beschäftigt, umso spannender wird es, weil Roboter machen unwahrscheinlich neugierig. Also egal, wo man mit dem Roboter hinkommt, die Leute sind neugierig, ja, die sagen, boah, Wahnsinn, das ist ja irre, dass ich dabei sein kann. Also das ist so ein positiver Effekt, gell? Also gehen die Türen nicht zu, sondern im Gegenteil, jeder findet es spannend und sagt, ich will da mitentwickeln und es kommen immer bei jeder Runde, wo wir mit Pflegekräften diskutieren, der Roboter ist dabei, kommen neue Ideen, sagen wir, probierst du das mal. Und das ist eigentlich der Effekt, den wir brauchen. Deswegen erhoffen wir uns am Campus auch diese Synergien, dass wirklich, dass es so ein Kreativlab wird am Ende des Tages, wo wirklich super Ideen rauskommen, am Ende des Tages viele Startups hoffentlich, viele Ausgründungen, dass da auch, ja, was Gutes entstehen kann.
Ich meine, das ist die erste Ausgründung für die Pflege, jetzt nicht unbedingt im Bereich Geriatronik, aber für die Pflegesoftware von der TU München gibt. Das haben wir ja im letzten Podcast mit dem Dylan von CareMates gehört, die ja gerade ihren Exit hingelegt haben. Also auch ein Gewächs der TU München, er und sein Gründerteam. Wenn wir jetzt aber mal auf die Robotik selbst schauen, im Jahr 2025, also im Podcast habe ich ja auch so ein paar Mal Schnittstellen gehabt, also Pasodi zum Beispiel als Träger aus Baden-Württemberg hat mir erzählt, ganz stolz, dass jetzt Reinigungsroboter zum Beispiel schon anfangen, ihre Arbeit aufzunehmen. Dann hatte ich natürlich auch die Evangelische Heimstiftung, auch Naval-Gründer und den Naval-Gründer hier vor dem Mikro, also quasi Naval als Roboter ist ja weniger in der Pflege, sondern eben mehr im sozialen Dienst sozusagen tätig. Ansonsten sehe ich noch nicht heutzutage viel Robotik in der Pflege. Trügt das oder ist das wirklich noch so?
Bestimmt. Also in Bayern gibt es 2 robotische Systeme, die am oder mit den Patienten und mit den Pflegekräften eingesetzt werden. Das ist vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in dem Projekt Smile Together, der IDEN. Und von der TU München ist es der GAMI. Und das sind 2 Systeme, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Pflegeprozess zu unterstützen. Das, was Sie gerade beschrieben haben mit Naval oder auch mit den ganzen Hygienerobotern, sind im Prinzip robotische Systeme, die für sich alleine stehen. Der eine, der Naval, kann gut kommunizieren, ja, also kann gut unterhalten, ist total sinnvoll, gerade in stationären Einrichtungen, ja, wo es oft auch um Vereinsamung und solche Themen geht. Und die Reinigungsroboter fahren ja alleine. Und immer dann, wenn man praktisch in Interaktion tritt mit Patienten oder mit Pflegekräften und hat so eine Mensch-Technik-Interaktion, sind sie sehr stark mit dem Thema Ethik konfrontiert. Mhm. Das heißt, man muss uns immer überlegen, ist es denn ratsam oder anratsam, dass in dem Moment Technik auf den Menschen trifft? Und deswegen ist es deutlich komplizierter und deswegen ist die Forschung da auch noch nicht so weit. Aber wir können jetzt so nach 3-4 Jahren, wo wir in den Anwendungen sind, also wir gehen immer her und versuchen Pflegeprozesse herzunehmen. Klassischer Pflegeprozess ist zum Beispiel ein Getränk reichen. Klassischer Pflegeprozess ist das Geben von Medikamenten oder das Holen von Handtüchern, von Bettwäsche, von Hygieneartikeln. Also auch diese Hol- und Bringdienste, die gerade im Altenheim oder Krankenhaus über die langen Gänge oft lang dauern. Oder auch das Thema in der Nacht, wenn ein Mitarbeiter oft alleine ist in der Wohngruppe, es passiert was, man muss irgendwas holen, dann weiß man nicht, kann ich das Bett verlassen. Da ist ein Roboter eine unwahrscheinliche Hilfe. Und so über diese, sage ich jetzt mal, Hol- und Bringdienste, diese einfachen Themen, die es jetzt schon in der Pflege gibt, hier die Mitarbeiter zu entlasten und mehr Zeit dann für den Patienten zu haben, für das Gespräch, für mal reinhören, für mal einfach Zeit zu haben für Gespräche, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Und deswegen sind wir da noch nicht ganz so weit, weil auch diese Prozesse natürlich für ein robotisches System unwahrscheinlich anspruchsvoll sind. Weil ein Roboter muss sich im Raum frei bewegen, braucht dreidimensionale Vorstellung von den Räumen, muss sich in den Pflegeprozess reindenken, muss erkennen, was macht die Krankenschwester oder der Pfleger gerade, wo kann ich unterstützen. Ah, Wundversorgung, okay, da braucht es vielleicht ein Handtuch oder ein Pflaster oder so. Das sind dann schon komplexe Dinge. Aber an denen sind wir gerade dran und kommen da immer wieder ein Stück weit. Und gerade KI hilft uns da auch ganz viel an der Stelle. Ja. Und das ist so das auf der einen Seite das Spannende, aber auch das Herausfordernde. Und deswegen sind eher die einfacheren Robotersysteme. Sprache ist schon ziemlich weit entwickelt. auch das Thema Räume abfahren, reinigen, das ist auch schon weit entwickelt. Das, genau.
Ja, das ist eben auch das, was ich so sehe. Also danke da auf jeden Fall für den Input. Ich habe auf der Website des Campus gelesen, da gibt es auch eine FAQ und das war auch ganz interessant, denn viele Fragen drehen sich da auch zum Beispiel um die Angst von Berufstätigen in der Pflege, also Pflegefachkräften zum Beispiel, vor Robotern. Also nicht im Sinne von, okay, die Roboter übernehmen jetzt die Weltherrschaft wie bei Terminator, sondern eher im Sinne von, verliere ich meinen Job dadurch? So, muss ich denn, wenn ich jetzt heute jung bin, muss ich überhaupt noch eine Ausbildung machen zur Pflegefachkraft oder sind in 10 Jahren nicht überall jetzt dann die Roboter aktiv und pflegen ganz selbstständig? Also wie stehen Sie denn dazu?
Also wo ich mich das erste Mal mit Roboter beschäftigt habe, dann habe ich natürlich auch iRobot oder sowas im Kopf. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, was können die alles? Oder wenn man jetzt auch ein bisschen nach China oder Japan schaut, da können die Roboter ja schon relativ viel, ja, gerade wenn sie auf Wettkämpfe machen, was das Gehen, Klettern und so weiter angeht, aber dafür können sie bestimmte Prozesse noch nicht aufnehmen. Und ich glaube, an der Stelle kann man dadurch die Angst nehmen, dass man sagt, naja, wir entwickeln im Moment die Systeme miteinander. Und von dem, was ich gerade gesprochen habe, gerade in der Pflege, in der Assistenz, können die noch gar nicht so viel. Ja, das wird noch ungefähr 5 bis 10 Jahre dauern, bis sie ganz viel können. Und das entwickeln ja die Pflegekräfte mit. Und auch da ist der Ansatz zumindest jetzt in Deutschland der, dass man sagt, also die Pflege wird immer was von Mensch zu Mensch bleiben. Ja, also all die Komponenten, die dann in so eine Pflegebeziehung reingehen, kann ja die Technik überhaupt nicht erzeugen. Also all das Thema Wärme, Empathie, all diese Themen. Das heißt, der Roboter wird immer das Assistierende bleiben. Ja, und der Mensch und der Patient, also der Pflegende und Zupflegende, die werden immer die Kombi sein und der Roboter wird ergänzen. Das versuchen wir halt auch da schon ein bisschen auch zu transportieren, um die Angst zu nehmen. Das ist jetzt nicht wie im Kino oder im Blockbuster, sondern das ist echt, das ist ein System, das unterstützt mich in der Pflege, ja, aber mehr auch nicht. Ja, und irgendwo hat er einen Ausschaltknopf. Also man kann das Ding auch mal in die Ecke parken. Muss man auch, weil die Batterie ist nicht so langlebig. Irgendwann muss das Ding auch mal aufladen.
Ja, ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, wenn es dann so eine Technologieangst ja fast schon gibt, so nach dem Motto, okay, die Roboter klauen uns unsere Jobs. Weil wenn man sich mal den demografischen Wandel, die Kennzahlen zur Demografie in den nächsten Jahren anschaut, also ich frage mich halt immer, wie soll das denn ohne diese technischen Hilfsmittel überhaupt noch zu schaffen sein als ein Standbein? So, also da geht es ja gar nicht um die Diskussion, dass man irgendwie Pflegekräfte wegrationalisiert oder ähnliches, sondern es geht überhaupt nur darum, dass mit dem Bestand an Pflegefachkräften, den wir haben, der ja noch sinken wird in den kommenden Jahren, die Welle an zu Pflegenden überhaupt noch versorgt werden kann. Also diese Diskussion stellt sich ja aus meiner Sicht, aus meiner vielleicht jungen, naiven Sicht eigentlich gar nicht, dass da irgendwas wegrationalisiert wird.
Das ist absolut. Also es geht nur noch ums Wie, nicht ums Ob. Und da denke ich schon, um da eben die Überlastung dann im System rauszunehmen, um auch die Mitarbeitenden noch ein bisschen Luft zum Atmen zu geben, ist es ganz wichtig, dass wir ganz viele Prozesse technisieren. Das fängt bei der Pflegedokumentation an. Also es wird eh schon nicht mehr geschrieben, es wird nur noch aufgesprochen. Ja, auch da ist die KI schon im Einsatz und so geht's eigentlich weiter. Ja, bevor ein Mitarbeiter 10 Minuten irgendwo ein Handtuch holt, dann ist er doch die 10 Minuten lieber am Bett und macht was Sinnvolles mit dem Patienten und der Roboter holt das Handtuch. Das ist doch 1000-mal besser als sinnlos, dann immer über die Gänge zu laufen. Abgesehen von betrieblicher Gesundheitsförderung, okay. Aber das ist doch so eine legitime Frage. Ich glaube, in die Richtung muss es auch gehen, an der Stelle, dass man sagt, okay, was macht sinnvoll der Mensch und was macht sinnvoll die Technik?
Nee, auf jeden Fall. Wenn wir, Sie haben es ja selber schon angesprochen, Japan, China, auch die USA spielen ja beim Thema Robotik eine große Rolle, mit zum Beispiel Boston Dynamics oder auch einem Tesla, was zumindest auf PR-Seite ziemlich viel Wind macht, rund um den Optimus-Roboter. Haben wir denn da in Deutschland überhaupt noch eine Chance gegen anzustehen? Lohnt sich das denn für uns jetzt noch da, eine Entwicklung loszutreten, wo wir sagen, okay, wir nehmen es jetzt mit denen auf, um eigene Systeme zu entwickeln?
Die Frage ist berechtigt. Also in der Technikentwicklung, das, was die Technik selber kann, sind uns die Japaner, die Chinesen und die Amerikaner wirklich voraus an der Stelle. In großen Teilen. Aber wir sagen immer, die Technik lässt sich auch zukaufen. Wenn ich sehe, dass in Amerika eine Hand gut entwickelt ist, dann kauft man die an und schraubt die dran. Also das ist durchaus machbar. Was unser Alleinstellungsmerkmal ist, und das sind wir nach wie vor weltweit führend, und deswegen macht es schon Sinn, dass auch an dem Standort TU München und Caritas kooperieren, dass wir nämlich genau den Pflegeprozess im Blick haben und schauen, was brauchen denn die Patienten morgen und übermorgen in der Versorgung, und entwickeln hierzu die pflegerischen Prozesse in der Schnittstelle zu den technischen Prozessen. Und das ist das, was uns unterscheidet, und das macht im Moment noch niemand.
Okay, verstanden. Wenn Sie sich jetzt mal so ein Pflegeheim im Jahr 2040, eigentlich gar nicht mehr so lange hin, ne, 15 Jahre, vorstellen, woran denken Sie da? Also wie sind da die Roboter integriert? Also klar, also Sie haben ja gesagt, in 5 bis 10 Jahren wird es durchaus üblich sein, wahrscheinlich, dass Sie bei Hol- und Bring-Diensten dort mit assistieren. Aber was geht darüber hinaus? Also worüber denkt man da heute nach?
Absolut. Wir planen ja auch gerade das Pflegezentrum, und in der Regel plant man Pflegeheime 40 Jahre, müssen die Bestand haben, damit sie sich dann wirtschaftlich amortisiert haben. Und da denken wir natürlich drüber nach, was heißt es denn, wenn da in 5 bis 10 Jahren die ersten Roboter über die Gänge fahren, und überlegen dann, also wie müssen zum Beispiel die Räume angeordnet sein, wie müssen die Türbreiten angesiedelt sein und so weiter, was ist mit dem Thema 6G zum Beispiel, ja. Also brauchen die Roboter, damit sie funktionieren können. Im Moment haben wir nur 5G. Also das ganze Thema der Daten spielt eine große Rolle. Das ist so das Hauptthema auch dann, was das Thema Verkabelung angeht in dem Haus.
Flächendeckendes WLAN, ja.
Flächendeckendes WLAN, genau. Das ist so das Hauptthema, was uns umtreibt. Und natürlich dann Orte, wo dann natürlich auch diese Systeme gewartet, gepflegt und aufgeladen werden. Und im Moment gehen wir davon aus, dass auf jedem Stockwerk ein robotisches System im Einsatz ist. Also in einem Altenheim wären das dann im Prinzip 30 Patientenzimmer zum Beispiel, wo dann durch so ein robotisches System dann versorgt werden, dass sich das dort frei bewegen kann, dass Türen aufgehen und so weiter. Das sind so die Überlegungen, die wir jetzt machen.
Ja, ist aber auch interessant, dass ihr jetzt quasi schon an die Infrastruktur dafür denken müsst, ohne wirklich eine Kristallkugel zu haben, um zu wissen, wie sieht's denn dann wirklich im Jahr 2040 aus? Also das stelle ich mir jetzt zum Beispiel auf, wenn ich da als Geschäftsführer eine wirtschaftliche Entscheidung treffen muss, und ich meine, die ganze Infrastruktur dafür zu schaffen, das ist mit Sicherheit auch nicht günstig, sehr schwierig vor.
Absolut, Digitalisierung kostet, das wissen wir. Das heißt, wir müssen jetzt mehr an Verkabelung vorsehen, flächendeckendes WLAN, Sie haben es schon gesagt, und natürlich dementsprechend auch die Türen und Schließsysteme so gestalten, dass der Roboter sich frei bewegen kann, auch keine Barrieren einbauen. Das sind so die Dinge, dafür würden wir jetzt Geld in die Hand nehmen und hoffen, dass wir möglichst wenig vergessen haben. Wahrscheinlich haben wir die Hälfte eh vergessen, weil wir nicht wissen, natürlich, was die Technik in 5 bis 10 Jahren bringt und ob es da vielleicht nicht schon wieder andere Lösungen gibt. Das ist so ein bisschen das Glas, wie Sie sagen, das Glaskugel schauen. Also da versuchen wir jetzt einfach schon, uns unterstützen zu lassen, auch mit anderen Technikanbietern. Aber wahrscheinlich werden wir in 10 Jahren sagen, nein, wenn wir das gewusst hätten, ja.
Ja, absolut. Also das ist ja auch heute noch so, ne? Also, dass man jetzt gerade darauf schaut, so Gebäude, die vor 5 bis 10 Jahren gebaut wurden, und gefühlt die Hälfte, mit denen ich da spreche, sagen, ach, hätten wir mal da noch einen Access Point, da noch einen Kabel mehr und dies und das und jenes. Also ja, ich glaube, gefeit ist man davon nicht, aber umso wichtiger, dass man da jetzt das überhaupt mal im Blick hat, das schon ab der Architekturphase mitzudenken. Ne? Also von daher, ich glaube, ihr seid da, wenn ich das als Außenstehender so bewerten darf, in der Hinsicht auf einem guten Weg.
Vielen Dank. Ja, wir hoffen, ja.
Ja. Wie reagieren denn eigentlich sonst zum Beispiel auch junge Pflegekräfte oder angehende Pflegekräfte auf dieses ganze Thema? Also finden die das cool? Ist das vielleicht für euch auch eine Art Marketinginstrument, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen?
Absolut. Also neben dem technischen Fortschritt und der Hoffnung, dass wir die Pflege besser machen oder zumindest sicherer machen und auch ein Stück weit entlasten, wollen wir natürlich darüber auch junges Personal gewinnen. Die Pflege ist weiblich zu fast 90%. Das heißt, wir hoffen auch dadurch, mehr Männer in die Pflege zu bekommen, die vielleicht technikaffin sind, wollen auch im Bereich der Ausbildung über den Pflegetechniker nachdenken, wo wir sagen, so ähnlich wie der Medizintechniker im klinischen Kontext, da praktisch auch zu sagen, okay, Technik und Pflege gehen Hand in Hand, ich kann beides, ja, an der Stelle. Und es ist schon so, dass wir immer wieder jetzt schon Initiativbewerbungen bekommen und sagen, hey, cool, was ihr da macht, gibt's da schon Jobs? Dann sagt man, Campus ist leider noch nicht gebaut, aber wir bewegen uns auf dem Weg dahin. Und wenn du jetzt schon mit dabei sein willst, dann musst du jetzt in den klassischen Pflegeberuf einsteigen, lernst schon mal die Roboter kennen und im Prinzip kannst mit uns dann die neue Welt oder den Campus dann auch bauen und gestalten. Gell? Aber wir merken schon, es macht interessant. Also wenn wir Initiativbewerbungen kommen, die wir übrigens im Bereich der Pflege schon lange nicht mehr bekommen, ja, also das heißt, da kann man jetzt nicht mehr so auswählen aus fünf, sechs Leuten, sondern da ist man froh, wenn einer sich dann meldet. Und da merken wir jetzt schon, dass das Thema Robotik zündet und vor allem auch so ein bisschen die Idee, ich weiß schon, dass die Pflege gerade schwierig ist und ich weiß auch, dass die Dienstpläne schwierig sind und ich weiß auch, dass ich am Wochenende Abend mal einspringen muss. Aber wenn ich an einer Lösung für die Zukunft mitbauen kann, dann tut mir das auch gut, ja, weil man dann so ein bisschen auch in die Lösung geht. Also man immer nur über Probleme schimpfen ist die eine Möglichkeit, aber auch an Lösungen bauen, das macht schon auch eher zufrieden und hält den einen oder anderen auch im Beruf, weil er weiß, vielleicht wird es dann hier mit der Robotik besser.
Okay. Ja, na klar, also wenn sich der Beruf des Pflegetechnikers irgendwann etablieren würde, das fände ich schon eine coole Sache, muss ich zugeben.
Reden wir nochmal, wir zwei.
Ja, absolut, absolut. Ja, ansonsten, wenn man sich jetzt mehr Infos zum Campus holen möchte, wie auch, wie gesagt, die Visualisierung und Co., das findet man ja auf eurer Website, campus-gapa, also G-A-P-A für Garmisch-Partenkirchen, nehme ich an, .de. Ja. Da gibt es eine ganze Menge Infos. Gibt es ansonsten Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten, zu unterstützen, zu machen? Also wie sieht's aus?
Ja, absolut. Also wir wollen zum einen mit der Internetseite campus-gapa.de wollen wir praktisch aktuell bleiben. Und dort sind auch dann nochmal die Longlife, die TU München und die Caritas dann auch nochmal mit Unterseiten explizit nochmal erwähnt, wo man auch nochmal sieht, was tut die TU sonst noch mit der Forschung. Man kann auch sonst sich dann vernetzen mit der TU, genauso mit der Caritas. Also da wollten wir praktisch so einen niedrigen Einstiegslevel finden und einfach aktuell kommunizieren. Und sonst freuen wir uns immer auf Interesse und Nachfragen. Also man kann auch mal in Teilen dabei sein, wenn wir robotische Systeme vorstellen. Ja, wir haben Campus-Spaziergänge, wo wir die Leute mitnehmen sagen, was tut sich an der Schule Neues, was tut sich in der Campusentwicklung Neues, was ist gerade bei der TU am Laufen. Die TU hat auch Möglichkeiten zu hospitieren, auch mitzuarbeiten, die haben Sommercamps und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge. Wir haben nur festgestellt, es gibt nicht so irgendwie das Format, weil wir uns auch so viel weiterentwickeln, weil wir gerade in der Campusentwicklung gibt's keine Blaupause, ja. Wir drei sind sozusagen zusammengeschmissen und sind immer jeden Tag selber überrascht, wie gut wir doch zusammenpassen und was wir Tolles entwickeln können gemeinsam und sind auch kreativ in der Forschung und da ändert sich so viel und alle die mitmachen wollen, für die finden wir dann schon eine Möglichkeit, gell?
Cool. Ja, Herr Huhn, ganz lieben Dank für die Einblicke zum Campus. Ich freue mich, wenn ich dann irgendwann in ein paar Jahren mal vielleicht hinkomme und mir das Ganze live ansehen kann.
Und unbedingt.
Ansonsten hoffe ich natürlich, also ich wünsche euch erstmal viel Erfolg jetzt auch in der anstehenden Bau- und Konzeptionsphase und ich hoffe, man spricht sich zum Fortschritt mal wieder.
Ja, sehr, sehr gern. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Bis dahin, ciao.